Du bist süß.
Warum?
Weil ich bin nicht süß. Ich bin Batman. Und die Leute sagen immer, wir sind süß. Und wenn ich nicht süß bin, weil ich Batman bin, dann musst du süß sein.
Hör auf, das ist so schrecklich, wenn du Batman sagst, ich hasse es.
Ich mag die Filme von Christopher Nolan auch nicht, wo der Batman immer Batman sagt.
Ist jetzt richtig gut, okay.
Also musst du süß sein.
Ja.
Die Dela sagt es, die Dionera sagt es, der André sagt es, dass wir süß sind. Es muss alles du sein.
Ja, du bist nicht süß, das stimmt.
Nee, weil ich bin ja...
Spider-Man.
Guten Morgen, ihr Lieben, und guten Morgen,
und Frau Anders. Und vor allen Dingen bist du doof.
Ah ja.
Guten Morgen, Herr Wunderlich.
Und, was gibt es heute, hä?
Heute...
Schweres Seufzen.
Heute schauen wir aus der Vergangenheit in die Zukunft.
Ja.
Also wir gehen in das Jahr 1972 und von dort aus schauen wir, was es 2000 gibt, wie das Jahr 2000 aussieht. Aber erst
eigentlich schauen wir ja von der Zukunft in die Vergangenheit, die sich die Vergangenheit anschaut.
Genau, wir gehen nach 1972 und von dort aus schauen wir dann zu dem Jahr 2000.
Okay.
Kannst du dich noch an 1972 erinnern?
Ja, klar, ich bin ja Münchner. Und 72 war die Olympiade in München. Das war eine Riesensache. Und als dann Anfang September die Terroristen, ich glaube ein Dutzend israelische Sportler als Geiseln genommen haben und die dann auf dem Hubschrauberlandeplatz alle umgekommen sind, war in München die Stimmung echt super scheiße. Also die Leute haben in der Straßenbahn spontan angefangen zu weinen. Weil es war vorher so eine tolle Olympiade und so gut gelaunt und war eine irre Sache für München. Und dann war es vorbei. Und du?
Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, weil ich bin in die Schule gekommen, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher. Und an die Olympiade habe ich überhaupt keine Erinnerung.
Echt? Also, da gab es diesen Waldi in den Regenbogenfarben als Maskottchen.
Also ich kann mich nur an so zwei kleine Männchen erinnern.
Na, das ist die Fußballweltmeisterschaft 74.
Okay, Fußballweltmeisterschaft. Naja, egal, aber ich an 1972, nö, nada, gar nichts.
Okay.
Der Herr Wunderlich streckt mir die Zunge raus und sagt, Elle Badge.
Hey, in Schweden gibt es eine Kindertagesstätte, die haben jetzt Pippi Langstrumpf verboten, weil es rassistisch ist.
Was?
Ja, weil da das Wort Negerkönig drin vorkommt.
Ach, Gottele. Mhm. Ach, Pippi Langstrumpf ist total cool. Das ist
super cool.
Das zum Beispiel, daran kann ich mich erinnern, als ich Kind war. Das habe ich immer geschaut. Immer, immer, immer. Pippi Langstrumpf fand ich so toll.
Aber ich glaube, der erste Pippi Langstrumpf-Film ist auch von 72.
Ich würde so aus den 70ern, das wollte ich gerade sagen. Das könnte so die Zeit gewesen sein, ne? Ah, okay. Also die hat es irgendwie drauf gehabt.
Das stärkste Mädchen der Welt.
Die war echt klasse.
Ich meine, und sie kann ja auch nichts dafür, dass ihr Papa Negerkönig ist, oder? Ja,
Papa war Negerkönig?
Ja, Ephraim Langstrumpf. Pipilotta Victualia, Rolgardina, Schokominza, Ephraims Tochter Langstrumpf.
Nein, Pfefferminza, oder?
Im Buch ist es die eine Version und im Film die andere. Jetzt fang mal an. Eigentlich läuft ja die Kassette schon.
Okay. Wir haben vor kurzem.
Wir haben bis vor kurzem mal eine Dokumentation.
Ja, die hat irgendwie 30 Jahre gedauert. Jetzt sind wir fertig mit der Dokumentation. Ja. Nee, wir haben vor kurzem eine sehr interessante Dokumentation auf YouTube angeschaut. Sie heißt Richtung 2000 und stammt aus dem Jahr 1972. Also die wurde 72 produziert. Und die ist wohl jüngst auf Phoenix wieder ausgestrahlt worden. Die haben sich damals getraut, ein paar Prognosen für das Jahr 2000 zu formulieren und zu senden. Das ist ja immer eine mutige Sache, weil man da natürlich eigentlich nur daneben liegen kann. Hm. Eine Prognose geht nämlich so, wir entdecken im Rückblick eine Entwicklung, die setzen wir dann linear in der Zukunft fort und machen dann Aussagen, was das bedeuten könnte. Doch so entwickelt sich die Geschichte ja nicht wirklich. Immer wieder kommt es zu überraschenden Entwicklungen, zu sogenannten Disruptionen. Das war übrigens das Wirtschaftswort der Geschäftsleute von 2015. Digitale Disruption, habe ich noch nie vorher gehört, bis ich das recherchiert habe. Digitale Disruption. Können sich dann diese innovativen Ansätze nicht durchsetzen, das bedeutet nämlich digitale Disruption, kann es auch zu Rückschritten kommen.
Ja, und überraschende Entwicklungen. Ich meine, der Fall der Mauer, da hat kein Mensch damit gerechnet eigentlich.
Nee, nicht wirklich.
Und das ist nicht wirklich eine Disruption.
Nee, das nicht.
Dass Donald Trump gewählt wird, unvorstellbar.
War ja damals schon unvorstellbar, dass Bush gewählt worden ist.
Ja, das hat man vergessen.
Ja, Geschichte ist eben nicht linear und auch nicht geordnet. Linear und geordnet ist der menschliche Versuch, sich das Chaos schön zu reden. Ich bin bei solchen Dingen auch nicht besonders gut. Ehrlich gesagt interessiert mich die Zukunft auch nicht so dolle. Ich habe nämlich an mir selber erlebt, wie ein einzelnes Ereignis, ein Unfall, das Leben komplett durcheinander bringen kann. Aus der sicher verlaufenden Umlaufbahn herausgeschossen, alle Pläne, alle Ziele, alle Absichten zerstört, innerhalb mickriger Sekunden.
Ja, innerhalb der Sekunde, wo das Pferd ausgerutscht ist.
So gesehen schon. Und wenn ich von heute 28 Jahre in die Zukunft blicke, so wie die Autorin dieser Doku im Jahr 1972, dann sehe ich eigentlich nur eine 80-Jährige. Wenn überhaupt.
Was macht dich das traurig?
Guckt der Herr wunderlich ganz betroppelt.
Ja, weil du so traurig guckst. Lieber 80 sein als tot.
Ja, stimmt, du bist ja gerne mit älteren Frauen zusammen, das habe ich vergessen.
Ich bin dann auch 80.
Ach, stimmt. Nee, du bist dann sogar 81.
Okay.
Ja, und das ist eigentlich schon alles. Wo ich dann lebe und wie und wozu, das weiß ich nicht. Und das kann ich jetzt auch noch nicht sehen. Das steht komplett in den Sternen. Und ob Smartphones dann endlich smart sind oder nicht, das ist mir sowas von egal. Hm. Und eigentlich war das 1972 ja auch nicht viel anders. Das Jahr 2000 hat für mich nicht fliegende Autos bedeutet oder clevere Haushaltsroboter.
Für mich schon.
Ja, du bist ja auch Batman.
Das ist die Enttäuschung meines Lebens, dass ich nicht einen persönlichen C3PO habe.
Mhm, ich verstehe. Okay. Was auch immer das heißt, ist wahrscheinlich irgendwas aus Star Wars oder so.
Gut, richtige Fährte.
Gut geraten, ja. Also für mich hat das bedeutet, dass ich dann erstmal furchtbar alt bin. Nämlich 35 Jahre alt. Oh mein Gott. Ob ich überhaupt so alt werde? Kann das sein? Dann wäre ich nämlich so alt wie die Lehrer an der Schule. Oder noch viel schlimmer, so alt wie meine Eltern. Ich? Niemals.
Nee.
Aber in unserer Generation hat eigentlich sowieso niemand geglaubt, so alt zu werden. Der Kalte Krieg war keine Sache, über die man nur die Schultern gezuckt hat. Und nur, weil es nicht offen zu Waffengängen gekommen ist, heißt das nicht, dass der keine Opfer forderte.
Naja, es gab ja die Stellvertreterkriege, zum Beispiel Vietnam, Korea.
Wir zumindest waren uns alle sicher, dass es irgendwann zum Dritten Weltkrieg kommen würde. Und wenn es nur ein verschissener Computerfehler wäre. Und dieser Krieg wäre dann ein Atomkrieg. Und Deutschland mit der Mauer in der Mitte wäre das erste Land, das dann mal wäsch wäre von der Landkarte. Aber auch das ist natürlich eine Prognose. Und wie alle Prognosen war sie falsch. Gott sei Dank. Es ist nicht der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Dafür ist die Mauer weg. Und das Jahr 2000 ist schon wieder 17 Jahre lang vorbei. Es ist an und für sich schon crazy genug. Doch ich wollte euch ja von dieser Doku berichten. Die ist nämlich schon alleine sehenswert, weil sie ja in doppelter Weise nostalgisch ist. Zum einen, weil die Zukunft von 2000 selber schon wieder in der Vergangenheit liegt. Und zum anderen, weil das alles so super nach 70s aussieht, dass einem echt das Herz aufgeht. Eine Jugenderinnerung an Plüsch, Treviere, orange Wohnzimmerwände, Schlaghosen, Koteletten und Fernsehen mit Mama und Papa.
Wir hatten braune Wohnzimmerwände und orange Vorhänge.
Ja, okay, aber Orange war eine sehr dominante Farbe.
Ja, das kann man sagen.
Ah, wir hatten ein oranges Telefon.
Ach cool, wir hatten nur ein grünes.
Ah, das hatten die meisten. Ich weiß leider nicht, wo das hingekommen ist. Und so beginnt Richtung 2000 schon einmal mit einem Meisterstück der Typografie, mit dem hässlichsten denkbaren Zeichensatz im Titel. Alles aus Quadraten und Kreisen konstruiert, so wie wir das jetzt heute machen, wir hier in der Zukunft. Wir sehen dann einen schwarzen Kasten mit einem kugeligen roten Aufsatz, der 7.30 Uhr anzeigt. Das wird wohl ein Wecker sein. Der größte Wecker, den ich je gesehen habe.
Ja.
Bei uns in der Zukunft ist das Gewecktwerden sehr wichtig.
Auch im Jahre 2000 müssen Menschen morgens aufstehen, denn immerhin arbeiten die meisten noch 25 Stunden in der Woche.
25-Stunden-Tag. Sehr schön. Vielen Dank. 37,5, wenn wir Glück haben. Was die Autoren nicht geahnt haben können, irgendwann in den 80ern haben die Gewerkschaften aus Versehen sich selber abgeschafft, statt die Kapitalisten. Und schade eigentlich.
Herr B. erwacht gut ausgeruht in seinem klimatisierten, schalldichten Schlafraum. Auf einem tragbaren Schaltpult drückt er einige Knöpfe und bringt damit Leben in seine von der Elektronik beherrschte Wohnung.
Ah, da ist unser Protagonist. Der Herr B. also. Nicht der Herr K., sondern der Herr B. Ist jetzt nicht unbedingt so der Typ Mann, der nicht mehr als Starschnitt ins Kinderzimmer gehängt hätte. Schaut eher ein bisschen aus wie die Zweitbesetzung in einem Dracula-Musical. Ja, es ist gemein. In den 70ern gab es noch ein anderes Schönheitsideal. Und die von der Elektronik beherrschte Wohnung schaut wie ein stinknormales kleines 70er-Jahre-Apartment aus. Dunkel, Flocati und Plüsch. Die Elektronik ist hauptsächlich ein kleiner Fernseher im Design von einem Bonbon, ein Flachbildschirmfernseher, der an der Wand hängt und ein globiger Kasten mit zahlreichen bunten Knöpfen und Reglern.
Ja, wirklich. Das Ding ist toll.
Herr B. ist im Großen und Ganzen mit seinem Leben zufrieden, besonders da es seit etwa 5 Jahren Optimum 10, ein schnell wirkendes Medikament gegen Depressionen aller Art, gibt.
Brave New World. Man braucht also Pillen, um einen ausgeglichenen Seelenhaushalt zu haben. Das war keine schlechte Prognose. Wenn man in die USA schaut, wo letztes Jahr 60.000 Menschen an einer Überdosis Opioiden gestorben sind, dann kommt das schon ungefähr hin. Heroin, klar, aber vor allem Tramadol, Fentanyl oder Methadon. Üblicherweise werden die eingesetzt in der Schmerzmedikation.
Und so fängt es immer an. Es fängt immer mit Schmerzen an. Die verschreiben die Opioide halt sofort. Da ist ja Michael Jackson gestorben und der Prince. Das ist eine richtige Krise, die da haben. Das ist unglaublich.
Wobei ich das nicht begreife, weil wenn man das als Schmerzmittel einsetzt, dann weiß man ja eigentlich irgendwann mal, wie man es dosiert.
Ja, dann steigt die Dosis und steigt die Dosis.
Bis man plötzlich tot.
Ja, die haben beide aus Versehen eine Überdosis genommen. Das kann auch, zumindest haben sich beide umgebracht. Nein, der hat sich doch nicht im Lift umgebracht, der Prince. Das glaube ich nicht.
Spekulativ. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, dass man sowas zufällig macht.
Ja.
Weil es geht ja wahrscheinlich über Jahre, so eine Medikation. Also ich meine, das ist ja nicht so, dass sie das erst gestern genommen haben. Und die wissen ja, was sie damit anrichten können.
Ja, ich habe keine Ahnung, wenn man so guckt, was das für Mengen sind, die dann am Schluss nehmen. Ich weiß nicht.
Ach so, das waren nicht mehr normale.
Nein.
Mengen und Dosen.
Was war es denn bei Michael Jackson? Propofol oder was, glaube ich, heißt das? Das ist eigentlich ein Narkosemittel. Kennst du das?
Nee.
Na egal, es geht mal wieder zum Herrn B., der ist schon einsam.
Ja, genau, die Geschichte geht weiter. Herr B. ist das ekelhafteste Frühstück, das ich je gesehen habe. Das vorgefertigte Normfrühstück FSC-22 aus dem Hochfrequenzofen. Angeblich frei von Giften, denn alles biologisch dynamisch. Schädlingsbekämpfungsmittel und künstlicher Dünger gibt es im Jahr 2000 nicht mehr. Das schaut trotzdem so gruselig aus, so ekelerregend. Wenn ich sowas jeden Morgen essen müsste, dann bräuchte ich auch Optimum 10, besser Optimum 100. Weil es sich so gehört, liest Herr B. dabei die Süddeutsche. Zu diesem Zweck steht ein riesiger piepsender Drucker in seiner Wohnung, der ihm dann ein Blatt DIN A3 ausdruckt. Das reicht anscheinend fürs Wichtigste. Seine personalisierte Ausgabe der SZ. Heute wirkt es natürlich lächerlich, aber 1972 kostete ein Laserdrucker mindestens $100.000. Eher mehr. Und die ersten erschwinglichen Consumer-Modelle gab es erst 1984. Nach dem Frühstück geht Herr B. dann aber nicht gleich in die Arbeit. Nein, er macht es sich erst einmal nochmal vor dem Fernseher gemütlich. Der Sprecher berichtet stolz vom internationalen Satelliten-Fernsehnetzwerk. Man stelle sich vor, Herr B. kann aus 15 verschiedenen internationalen Sendern wählen und rund um die Uhr Fernsehen. Hammer!
Und das tut er dann in der Sendung gleich. Er guckt dann irgendwas in Russisch und was in Französisch.
Genau, das probiert er dann gleich aus. Ja, wir machen uns jetzt leicht lustig. Aber erinnert ihr euch noch, ihr etwas Älteren? 1972 war nämlich nachts um 1 Uhr Schluss mit lustig. Bei der ARD und beim ZDF war dann Feierabend. Da kam dann bis zum 10 Uhr in der Früh des nächsten Tages nur noch das Testbild. Und es war auch gut so.
Meint der in der Doku.
Denn der Sprecher erklärt uns weiter, dass, als das rund um die Uhr Fernsehen eingeführt wurde, plötzlich Millionen von Menschen ständig unausgeschlafen herumliefen. Man stelle sich das vor.
Das war sicher eine Wirtschaftskrise.
Da fällt Herrn B. aber noch ein, dass er ein bisschen shoppen muss. Das geht nämlich so. Er holt wieder diesen klobigen Kasten, den mit den vielen bunten Knöpfen, und fährt damit virtuell durch seinen Supermarkt.
Die großen Einkaufszentren bieten schon lange einen sogenannten Tele-Shopping-Service. Durch Knopfdruck kann der Kunde morgens über den Bildschirm jeden gewünschten Artikel kaufen. Am Nachmittag wird die Ware in seine Wohnung geliefert. Der Betrag ist automatisch von seinem Konto abgebucht.
So schaut es aus, ja. Da ist die Gemüsetheke gefilmt.
Genau, da haben sie einfach eine Kamerafahrt gemacht. Und er hat dann
geklickt wahrscheinlich.
Bei jedem Bildchen, was ihm gefallen hat, geklickt.
Warum hat er eigentlich Karotten gekauft, wo er doch Norm Frühstück FCS-22 ist? Naja, egal.
Das ist nicht ganz so gewesen wie bei Amazon rumklicken, aber doch das Element im Film, das dem Internet noch am nächsten kommt.
Das stimmt.
Herr B. muss nur noch seine Arbeitsstelle anrufen, weil er heute etwas später kommt. Er benutzt dazu das Fernsehtelefon. Die Einrichtung hat zu einem erheblichen Abbau direkter menschlicher Kontakte geführt. Denn viele Leute besuchen ihre Freunde gar nicht mehr, sondern treffen sich nur noch per Bildschirm. Sozialforscher und Psychologen warnen deshalb schon seit langem ohne Erfolg vor der zunehmenden Isolation des Menschen durch die Technik.
Ja, die Bildtelefonie, die war ja immer irgendwie der heiße Scheiß in allen Science-Fiction-Szenarien. Jetzt haben wir das mit Skype oder FaceTime oder was auch immer. Und das stellt sich heraus, dass es gar nicht so toll ist.
Wir haben mal FaceTime gemacht, als wir frisch
verliebt waren. Einmal, ja. Und da fanden wir uns so hässlich. Ich habe mich in einem kleinen Bild oben rechts gesehen mit einem riesigen Doppelkinn, war so entsetzt, dass ich sofort wieder abschalten musste.
Ja, und ich hatte Basketballkorb große Nasenlöcher.
Oh, es war einfach ein Albtraum. Ich dachte mir, oh Gott, was ist das denn für ein Monsterbild hier?
Ihr seid ja auch doof, sagten deine Töchter. Man filmt sich ja nicht von unten, sondern von oben.
Ja, das muss man ja wissen. Das machen die meisten ja eigentlich nur in Ausnahmefällen. Also wenn irgendwas schuld an der zunehmenden Isolation ist, dann wahrscheinlich nicht die Bildtelefonie.
Nein.
Aber dieser gesellschaftskritische Unterton bleibt der Dokumentation jetzt schon erhalten. Wir sehen Herr B. mit einer Magnetschwebebahn in die 80 Kilometer entfernte Nachbarstadt fahren. Und im Zug beschleichen ihn nostalgische Gefühle. Ja, damals, als man noch anderen Menschen begegnete.
1972.
Es war irgendwie auch ganz nett.
Manchmal fühlt Herr B. sich also schrecklich einsam in der perfekten, elektronisch gesteuerten Welt, in der er lebt.
Im Nachbarort angekommen, nimmt er sich dann ein Carsharing-Elektroauto.
Das fand ich cool.
Das fand ich super.
Ja.
Vor allen Dingen mit Münzeinwurf.
Ja, super.
Das schaut auch schnucklig aus, wie so eine Mischung aus einem Smart und einem Schuhkarton. Und dann rollt er einfach so hin, ohne Stau, ohne Abgase, ohne einen Laut, bis er bei seiner Arbeitsstelle angekommen ist. Unser Herr B. arbeitet mit Computern. Er ist Mitarbeiter bei einer großen Wissensdatenbank und verwaltet die Anfragen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Dazu füttert er die schrankgroßen Computer mit den riesigen Magnetbändern stapelweise mit Lochkarten. Und wir sehen ihn beim Sortieren dieser A5 großen Kartons. Und er raucht natürlich dabei, denn
Herr B., dies wäre noch nachzutragen, ist Diplom-Ingenieur und überwacht die Anlage. Eine leider sehr eintönige Arbeit.
Plötzlich endet dann der Zukunftsteil der Sendung. Auf einmal durchbricht die Dramaturgie die vierte Wand. Wir sehen das Kamerateam und lauschen dem Moderator, der uns sagt, dass es durchaus so kommen könnte, wie gerade gesehen, weil es all diese Technologien schon gibt. Und dann folgt aus dem Nichts eine Gesellschaftskritik, die sich gewaschen hat. Die Sendung lässt kein gutes Haar am Jahr 1972. Die Straßen sind verstopft, die Flüsse sind tot, die Felder vergiftet, das Essen ungesund, die Militärs regieren im Hintergrund und die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander und viele Menschen haben keine Chance mehr, an der Gesellschaft teilzunehmen. 1972 war also echt nicht so wirklich doll. Und die Aussichten für die Zukunft sind sehr düster. Die Umweltverschmutzung ist das größte Problem. Es würde, laut dem Sprecher, alleine 50 bis 100 Jahre dauern, um den Rhein wieder sauber zu kriegen, sagt er.
Das war schon ganz schön hart, ja.
Ja, das war eine einzige Kloake. Es gab nichts Lebendiges mehr darin, ja. Es war einfach nur eine Kloake. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Ja, und der Erie-See war umgekippt. Der riesige Erie-See war komplett umgekippt.
Komplett umgekippt.
Wahnsinnig.
Da sind Ölfässer drin geschwommen. Das war so widerwärtig.
Ja, das haben wir total vergessen, wie schlimm das mit der Umweltverschmutzung früher war.
Ja, also das ist wirklich etwas gewesen, das hat mich richtig geschockt. Also ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung, dass es so grausam war.
Ja, du durftest in den Rhein nicht mehr gehen.
Du hast ja Verätzungen bekommen wahrscheinlich. Na, im Ernst. Also, das würde heute kein Mensch mehr so senden. Das klingt eher wie eine Kampfansage der marxistisch-leninistischen Partei. Und wenn man sich überlegt, dass es das ZDF nur gibt, weil dem Adenauer die ARD zu links war, dann wird das Ganze noch bizarrer. Aber so war das Jahr 1972. Gesellschaftskritik und Kapitalismuskritik war hip. Das hatte man als aufgeklärter Redakteur so zu machen. Ganz klar, eine Folge der Politisierung der Gesellschaft durch die 68er. Naja, alles ein bisschen arg pessimistisch.
Das kann man sagen.
Okay.
Angesagter Weltuntergang.
Die meisten Sachen haben wir eigentlich seitdem ja ganz gut in den Griff bekommen. Auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, heute würde jemand in den Medien so deutliche Worte für die Missstände unserer Zeit finden. Naja, verlassen wir also die schöne Dokumentation jetzt. Und den Herrn B. Ja, tut mir ja schon ein bisschen leid.
Ja, der Arme.
Kein tolles Leben, das er da führt im Jahr 2000.
Eintönig, einsam.
Aber wie heißt es so schön in der Sendung? Was macht Herr B., wenn ihn mal wieder eine Depression überfällt?
Aber dann nimmt er schnell eine Tablette, Optimum 10, und fühlt sich gleich besser.
Ist doch praktisch, oder?
Ja, hättest du gerne Optimum 10.
Hätte ich super gerne. Finde ich total cool. Verkaufsrenner.
Ja, klar, ein funktionierendes Antidepressivum ist Verkaufsrenner. Wie heißt es ja in Amerika? Was haben die da? Prozac.
Ja, aber das funktioniert dann nicht so wie Optimum 100 oder Optimum 10.
Also ich glaub, das ist ein Antidepressivum, aber das ist, wenn du guckst, was die verkaufen an Mengen, wie viele Leute da anscheinend Antidepressiva sich selbst verordnen.
Darf man das in Amerika?
Ja, ja, du kannst die Sachen in der Drogerie kaufen.
Ach so, ohne Rezept, ja, rezeptfrei. Der Witz ist ja, dass die Antidepressiva meiner Meinung nach über mehrere Wochen oder Monate genommen werden müssen, um zu wirken. Und diese schnelle Tablette, die wirkt ja sofort. Das ist ja das Geniale.
Das ist Geile. Das ist und du ja brauchst ja nur im Notfall nehmen.
Ja, genau. Aber ich glaube, es ist dann doch irgendwie eine Droge, ne?
Ja, garantiert eine Droge, klar.
Ja, klar.
Ach so, war eine Fangfrage. Und das bei Batman.
Herr Wunderlich.
Ja, Frau Anders.
Was gibt's denn morgen zu hören?
Warum lachst du da so?
Weil ich schon weiß, was es morgen gibt. Ich habe es nämlich gelesen und ich finde es so lustig. Das ist echt so irre. Ich ekel mich jetzt schon davor, Leute. Ich sag's euch.
Okay, es gibt die dritte Herr-Wunderlich-Geschichte nach Porno Werner und Flag, What Flag, kommt jetzt die dritte Wunderlich-Geschichte und zwar aus meiner WG-Zeit. Und du kennst sie ja schon. Sagen wir mal als Stichwort, als Tipp, ja, was kocht denn da in dem Topf?
Da riecht's aber gut. Es ist echt erschreckend. Aber mehr verraten wir nicht. Wir haben noch einen super Musiktitel für euch, der heißt natürlich Optimum von Mark Robertson. Vielen Dank also erst einmal an euch Lieben fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Tag und durch die kommende Nacht. Wir denken an euch und hören uns morgen früh wieder. Bis dann, eure Frau Anders.
Und euer Herr Wunderlich.
Ciao.
Und ciao.
Well, don't look any further. Someone to count.